Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Montag, der 31. Januar. Herzlich willkommen zu einer neuen Woche Rabe Info. Heute mit folgenden Themen: Neue Kunstattraktion im Westen von Bern. Briefkasten auf 10 Meter hoher Stange eröffnet das Westfenster. Urs Mundwiler ist Kopf der Woche, ein Gespräch mit dem Solarenergie-Pionier und Unternehmer. Amik Chayn Makay, schön, Sie dabei.
Rabe Info, 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten. Der Schmähpreis Public Eye Award geht dieses Jahr an den südafrikanischen Minenkonzern AngloGold Ashanti. Die Jury vergab den Preis wegen der Vergiftung von Land und Menschen beim Goldabbau in Ghana. Der Publikumspreis des Public Eye Award ging an den finnischen Agrotreibstoffkonzern Neste Oil. Der Konzern verkauft vor allem Palmöl und die massiv steigende Palmölnachfrage treibt die Regenwaldzerstörung in Indonesien und Malaysia an, wie es in einer Mitteilung heißt. Am Online-Voting für den Public Eye Award haben sich über 50.000 Menschen beteiligt. Mehr als 17.000 von ihnen stimmten für Neste Oil. Die Public Eye Awards werden jedes Jahr während des Weltwirtschaftsforums WEF vergeben. Sie gehen an Unternehmen, welche die Menschenrechte verletzen oder großen Schaden an der Umwelt anrichten. In Burma ist erstmals seit 22 Jahren wieder ein Parlament zusammengekommen. Ein Viertel der Abgeordneten hat das Militärregime ernannt. Drei Viertel waren in einer umstrittenen Wahl im November vergangenes Jahres bestimmt worden. Die ernannten Abgeordneten und regimetreue Parteien verfügen zusammen über mehr als 80% der Sitze. Die Vereinten Nationen und zahlreiche Regierungen hatten die Wahlen in Burma kritisiert. Die Abstimmung sei weder transparent noch frei oder fair gewesen. Die berühmteste Politikerin von Burma, Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, spielt keine offizielle politische Rolle. Sie war erst eine Woche nach den Wahlen aus jahrelangem Hausarrest entlassen worden. In Ägypten wurde auch vergangene Nacht gegen das Regime von Präsident Mubarak protestiert. Trotz der Ausgangssperre hätten einige hundert Menschen auf dem zentralen Tahrirplatz in Kairo ausgeharrt, wie eine Reporterin von Al Jazeera berichtete. Nach Angaben der ägyptischen Staatsmedien wird die Ausgangssperre heute ausgeweitet. Sie beginnt bereits um 15 Uhr und endet morgens um 8 Uhr. Der ägyptische Friedensnobelpreisträger Mohamed al-Baradei forderte gestern den Rücktritt von Präsident Mubarak. Al-Baradei steht seit seiner Rückkehr nach Ägypten unter Hausarrest. Der frühere Direktor der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA hatte sich in den vergangenen Tagen als Führer einer Übergangsregierung angeboten. Der ägyptische Präsident Mubarak beauftragte unterdessen seinen neuen Regierungschef mit einem politischen Reformkurs. In einer Fernsehrede sagte er, er wolle das politische System und die Verfassung reformieren. Außerdem sprach er sich für einen Dialog mit allen Parteien aus. Im westafrikanischen Wüstenstaat Niger haben die Präsidentenwahlen begonnen. Es gilt als wenig wahrscheinlich, dass einer der 10 Kandidaten im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreicht. Als Termin für eine Stichwahl ist der 12. März geplant. Zum ersten Mal in der Geschichte des Niger kandidiert eine Frau für das Amt der Präsidentin. Niger gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Das in weiten Teilen von der Sahara geprägte Land in der Sahelzone wird immer wieder von Dürre oder Fluten heimgesucht. Der Blick aufs Wetter: Der Hochnebel hängt heute bei rund 1100 Metern fest. Am Nachmittag kann es einige Auflockerungen geben. Über dem Nebel ist es schön. Die Temperaturen im Flachland steigen auf maximal minus 1 Grad und es geht eine leichte Brise. Auch morgen gibt es Hochnebel, der sich im Tagesverlauf auflockert. Über 1000 Metern scheint die Sonne, im Flachland wird es maximal 2 Grad. Der Mittwoch zeigt sich dann recht sonnig bei 3 Grad und auch am Donnerstag sind bei 4 Grad einige Sonnenstrahlen zu erwarten.
Rabe Info Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Bern-West hat eine neue Attraktion. Seit diesem Wochenende ziert ein Briefkasten auf einer 10 Meter hohen Stange den Brünnenpark neben dem Einkaufszentrum Westside. Das Werk vom Künstler Heinrich Gartentor lädt nicht nur zum Staunen ein, sondern auch dazu, beim Kunstprojekt Westfenster mitzumachen. Die Details im Bericht von Michael Spahr.
Jetzt kommt's gut. Es kommt mir rein. Da sieht jeder höchstgelegene Briefkasten von ganz Europa.
Der Künstler Heinrich Gartentor animiert per Megafon etwa 10 Leute, die sich bemühen, die 10 Meter hohe Stange im Boden zu verankern und aufzustellen. Oben auf der Stange thront er dann. Der Briefkasten. Unten klebt Heinrich Gartentor eine Anzeige auf die Stange. Darauf steht «Woher gehst?» und eine Handy-Telefonnummer. Heinrich Gartentor erklärt den Sinn der Sache.
Die Ausgangslage war Kommunikationsplattform, Austausch mit den Leuten im Park. Briefkasten stand zur Diskussion, aber heute schreibt doch niemand mehr einen Brief. Deshalb habe ich gesagt, entweder der muss jetzt einfach unsere Ebene verlassen, entweder geht er tief runter oder in die Höhe. Und dann sieht man ihn in der Höhe und man kommt nicht auf die Idee, einen Brief einzuwerfen, man geht gucken, was es ist. Und dort steht dann eine Frage, woher er gehst, und dann schreibst du eine SMS, wohin du wirklich gehst. Also es ist dann, man kann auch böse sagen, es ist der Eyecatcher jetzt hier im Park, um dorthin zu gehen.
Tatsächlich ein Blickfang ist er, der Briefkasten auf der 10 Meter hohen Stange. Damit keiner die Gefahr auf sich nimmt, 10 Meter die Stange raufzuklettern und einen Brief einzuwerfen, musste Heinrich Gartentor der Post vertraglich versprechen, dass der Briefschlitz verschlossen bleibt. Kommunikation soll ausschließlich per SMS stattfinden. Gartentors Briefkasten ist die erste Kunstaktion im Rahmen des Projekts Westfenster. Entwickelt wurde das Westfenster von der HKB-Studentin Franziska Bieri.
Die Idee ist, dass alle Parkbesucherinnen und Parkbesucher hier mitmachen können an der Kunst, die hier entsteht. Also es ist ein Kunstprojekt. Und das funktioniert dann so, dass ein Künstler oder eine Künstlerin stellt eine Frage. Die Parkbesucherinnen und Parkbesucher geben eine Antwort darauf, und zwar per SMS. Und dann entsteht aus diesen Antworten eine künstlerische Intervention. Alle 3 Monate wird dann eine neue Frage gestellt, also es kommt ein neuer Künstler, es wird eine neue Frage gestellt und es gibt dann wieder eine neue künstlerische Intervention.
Der erst letztes Jahr eröffnete Brünnenpark zwischen Tscharnergut und Westside soll mit diesen Westfenster-Kunstinterventionen belebt werden. Die nächste Intervention beginnt am 30. April. Heinrich Gartentor hat den Berner Schriftsteller Beat Sterchi ausgewählt, mit einem neuen Kunstprojekt auf den Briefkasten zu reagieren. Beat Sterchi ist deshalb auch der neue Besitzer des Handys, auf welches die Besucherinnen und Besucher des Brünnenparks eine SMS schicken können. Jetzt muss er erst einmal das Handy zum Laufen bringen.
Ich will erst schauen, was für SMS das sind und was die Leute da, was ihnen einfällt. Und je nachdem, wie die Reaktionen ausfallen, reagiere ich dann darauf. Ich weiß noch nicht, wie das sein wird.
Beat Sterchi ist bekannt dafür, aus Alltagssprache wunderbare Wortspielereien und überraschende Klangpoesie zu schaffen. Wer dem Schriftsteller per SMS Stoff für das nächste Westfensterprojekt liefern will, muss in den Brünnenpark gehen. Dort, beim höchsten Briefkasten von ganz Europa, steht dann die entsprechende Handy-Telefonnummer. In 3 Monaten präsentiert Beat Sterchi, was er mit den SMS gemacht hat, und gibt das Zepter weiter an einen neuen Kulturschaffenden. Alle 3 Monate finden dann bis voraussichtlich Ende April 2012 weitere Interventionen statt.
95,6 Rabe Info.
Mit der Abstimmung über die Kernkraft-Zukunft des Kantons Bern steht auch die Diskussion um erneuerbare Energien einmal mehr im Vordergrund. Noch vor nicht allzu langer Zeit galt Sonnenenergie als minderwertige und nicht effiziente Methode zur Energiegewinnung. Inzwischen herrscht ein kleiner Boom in der Solarwirtschaft. Solarkraftwerke befinden sich im Wachstum. Viele Dächer werden von Photovoltaikzellen für die Elektrizitätsgewinnung oder Sonnenkollektoren für die Warmwassererzeugung geziert. Schon in den 80er Jahren engagierte sich Urs Mundwiler für die Sonnenenergie. Er war 1985 Mitorganisator des Solarmobilrennens Tour de Sol. Vor 25 Jahren gründete er ein Solartechnikunternehmen, eines der erfolgreichsten dieser Branche in unserer Region. Vor kurzem hat er die Geschäftsleitung abgegeben und engagiert sich nun als Professor für Photovoltaik an der Berner Fachhochschule. Der Solarpionier Urs Mundwiler ist unser Kopf der Woche. Michael Spahr hat sich mit ihm unterhalten und gefragt, wann und wie seine Leidenschaft für Solarenergie entstanden ist.
Ja, das ist schon sehr lange her, nämlich über 35 Jahre. Als ich ein kleiner Junge war, sind ja die Atomkraftwerke neu gekommen und da hat es geheißen, der Strom wird derart billig, dass es gar keine Kilowattstundenzähler braucht. In Amerika hat man dem gesagt, too cheap to meter, also zu billig, um überhaupt noch gemessen zu werden. Und ich weiß noch, da habe ich gedacht, ja gut, dann ist das Energieproblem wahrscheinlich gelöst, dann muss ich mich da nicht drum kümmern und habe mich dann eher den Flugzeugen zugewandt, das ist ja auch sehr spannend, und habe dann zu meinem Erstaunen 1975 gesehen, dass das offensichtlich doch nicht ganz stimmt mit dem Too Cheap to Meter und habe mich dann interessiert für die Energiefrage und bin da relativ schnell auf die Sonnenzellen gekommen. Das lag auf der Hand. Ich habe eine Elektronikerlehre gemacht als FEAM und habe mich dann 1975 zum ersten Mal mit Dünnschicht-Sonnenzellen befasst, was damals sehr exotisch war und seither bin ich auf dem Thema geblieben.
Wenn Sie jetzt vergleichen, heute und damals vor 35 Jahren, was ist da passiert?
Da ist enorm viel passiert. Wie ich eingestiegen bin, war das ein besseres Gerücht. Das habe ich gemerkt, dass ich mich um die Dünnschicht-Sonnenzellen gekümmert habe. Ich war damals an einer großen Elektronikfachmesse in Basel, der Ineltec, und habe dort die Lieferanten von Solarzellen, deren es sehr wenige war, gefragt, ob sie diese Technik kennen, und kein einziger kannte überhaupt diese Technik. Und wie ich 1982 eine Stelle gesucht habe, nach meinem Abschluss an der Ingenieurschule Biel als Elektroingenieur, habe ich mit sehr grosser Mühe eine Stelle gefunden bei der Hasler in Bern, deshalb bin ich immer noch in Bern. Und da haben die Leute gesagt, ja, jetzt hat er ein anständiges Studium gemacht und warum geht er jetzt nichts Vernünftiges arbeiten? Das ist doch gar nichts. Und die waren dann immerhin froh, dass ich bei Hasler gelandet bin, weil das war ja damals was. Und wenn man das heute vergleicht, heute haben wir ein Milliardenbusiness. Heute sehen wir, dass die Photovoltaik eine der grössten Energiequellen der Zukunft wird. Wenn wir das dann langfristig anschauen, sehen wir, die Photovoltaik, das wird die dominante nachhaltige erneuerbare Energiequelle der Zukunft sein.
Früher war das etwas noch Exotisches. Man konnte das wahrscheinlich auch zum Teil noch gar nicht so richtig studieren. Jetzt mittlerweile unterrichten Sie selber auch an der Berner Fachhochschule. Ist die Nachfrage gross? Gibt es viele, die in die Solartechnik einsteigen wollen?
Ja, die Nachfrage ist gross, wobei man sagen muss, das Ausbildungsangebot ist klein. Wir Schweizer sind da weit hinter den Ausländern. In meiner ehemaligen Firma haben wir gezielt Ingenieure angestellt der besten Fachhochschulen aus Deutschland. Es gibt dort 35 Fachhochschulen, die ein Studium im Bereich der erneuerbaren Energien anbieten. Zum Vergleich, es gibt in der Schweiz genau eines, das hat letzten Herbst gestartet mit riesigem Erfolg und ich denke, da müssen wir Berner ein bisschen Gas geben, damit wir im Bereich der elektrischen erneuerbaren Energien die Nase vorn haben, wobei ich sagen muss, wer heute ein Elektrostudium an der Fachhochschule in Bern belegt, sei es in Burgdorf, sei es in Biel, der kann ohne Probleme bei der Photovoltaik landen und wir haben ja viele Leute, die in der entsprechenden Industrie sind. Der Kanton Bern, das weiß wahrscheinlich fast niemand, hat eine der grössten Industriezweige im Bereich der Photovoltaik mit über 1500 Mitarbeitern.
Hat es auch einen politischen Grund? Also in Deutschland ist wahrscheinlich viel passiert unter der rot-grünen Regierung, nehme ich an.
Ja, das ist richtig und das ist ja lustig, dass das Kochbuchrezept, mit dem die Deutschen Erfolg haben, aus Burgdorf stammt, nämlich die kostendeckende Einspeisevergütung, die vor über 20 Jahren in Burgdorf gestartet ist. Das haben wir dann in der Schweiz nicht weiterverfolgt. Dann ging das nach Aachen, Saarbrücken und wurde dann in Deutschland Regierungsprogramm. Und das ist auch der Grund, weshalb der Photovoltaikmarkt weltweit jetzt den Durchbruch erlebt hat. Und das schwappt jetzt so langsam in einer verdünnten Variante wieder zurück in die Schweiz.
Wie gross ist das Potenzial noch, dass es noch grösser wird?
Ja, wenn wir vergleichen mit Deutschland, pro Kopf der Bevölkerung muss man sagen, was wir hier machen, das ist im Prinzip Lausbubenzeug. Also das ist nicht wirklich ernsthaft Photovoltaik angewandt. Wenn Sie vergleichen, Deutschland hat letztes Jahr zwischen 7 und 8 Gigawatt gebaut, also die Leistung von 7 bis 8 großen Kernkraftwerken, wobei das noch nicht die Energieproduktion ist. Im Vergleich, schätze ich, haben wir in der Schweiz vielleicht 20 bis 30 Megawatt gemacht, also ein Bruchteil. Und wenn wir das dann umrechnen auf Kopf der Bevölkerung, dann sehen wir, die Deutschen, die sind um Faktoren mit mehreren Nullen hinten dran vorne. Wir haben da also den Zug verpasst.
Gibt es aber eine Möglichkeit, auf diesen Zug noch aufzuspringen dann wieder?
Ja, das gibt es natürlich. Wenn man jetzt auch Gas gibt wie die Deutschen, profitiert man sogar noch von seinem lahmen Tempo. Am Anfang hat die Photovoltaik natürlich mehr gekostet. Durch die grossen Mengen, die jetzt auf den Markt kommen, sinken die Preise rasant. Das ist die Economy of Scale. Wir wissen, dass die Photovoltaik eine der wenigen, wenn wahrscheinlich die einzige Energieart ist, die günstiger wird. Alle anderen werden immer teurer. Und das wird so weitergehen. Und wer jetzt später einsteigt, der profitiert davon, weil er nicht mehr die hohen Anfangspreise zahlt. Kann natürlich auch sein, dass er etwas weniger Vorteile hat. Die Deutschen sind jetzt Weltmarktleader geworden in der Anwendung der Photovoltaik. Und wenn Sie schauen, wo die Fabriken herkommen, die Maschinen, die Wechselrichter, die kommen sehr oft aus Deutschland. Und wenn Deutschland ja etwas gut kann, dann ist es exportieren. Die drücken da so wie verrückt ihre Produkte in die Weltmärkte.
Ähnlich wie bei der Kernenergie gab es doch auch immer eine Kritik bei den Solarzellen. Bei der Kernenergie haben wir das Problem mit den radioaktiven Abfällen. Bei Solarzellen war es lange ja so, dass die zum Teil auch abfallmäßig nicht super gut dastanden in der Umweltbilanz, also auch zum Teil giftige Stoffe enthielten. Wie sieht das heute aus? Hat es da Verbesserungen gegeben?
Also man kann Sonnenzellen auf sehr viele verschiedene Arten, ich würde sagen mehrere Dutzend Arten machen, verschiedene Materialien kombinieren. Die dominante Produktionsart ist aber Silizium. Silizium ist im Prinzip Sand und man kann davon ausgehen, dass langfristig alle Sonnenzellen oder die meisten Sonnenzellen aus Silizium gemacht werden, so wie das heute der Fall ist. Es gibt exotische Kombinationen, beispielsweise Galliumarsenid, das einen sehr hohen Wirkungsgrad hat. Das ist gut für die Weltraumfahrt, da kommen wir auf 35% Wirkungsgrad. Ist aber viel zu teuer, die benötigten Materialien sind selten, sind giftig, das ist nichts, was wir auf der Erde haben wollen. Wir sind keineswegs gezwungen, solche Elemente zu nehmen, mit Silizium kommen wir weit, Silizium reicht.
Jetzt ist die Situation in der Schweiz so, dass wir nicht unbedingt gerade extrem viel Sonne haben. Was empfehlen Sie den Schweizerinnen und Schweizern, inwiefern macht es wirklich auch Sinn, auf solare Energie zu setzen?
Also in so einem Fall empfehle ich Ferien in Süddeutschland. Süddeutschland hat weniger Sonne als die Schweiz, weil es ja nördlich liegt. Und dann wird man staunen, wie viele Photovoltaikanlagen dort sind. Wenn wir vergleichen, Baden-Württemberg, das hat etwa gleich viele Einwohner wie die Schweiz, die haben letztes Jahr zwischen 1 bis 2 Gigawatt gebaut. Wenn die Baden-Württemberger also in die Schweiz kämen, dann wäre der Strom des AKW Mühlebergs in etwa 2 bis 3 Jahren ersetzt. Und da sieht man, dass wahrscheinlich nicht die Sonneneinstrahlung das Problem ist, sondern dass die Probleme woanders liegen. Wenn die Deutschen könnten, würden sie alle ihre Photovoltaikanlagen in der Schweiz bauen und sie würden natürlich vermehrt in die Voralpen gehen, in die Alpenregionen, das Berner Oberland, ins Wallis, ins Bündnerland, in die Wattländeralpen. Dort haben wir fantastische Sonneneinstrahlung, wir haben auch hohe Wintererträge. Und wir sind keineswegs gezwungen, irgendwelche Anlagen in der Wüste aufzustellen. Ich denke, das können wir von den Kosten her und vom Preis des Solarstroms her mit Anlagen in den Alpen schlagen.
Und wie sieht Ihre Traumzukunft aus? Also konkret, im Sommer hat man mehr Sonnenenergie und es fehlt ja auch noch ein bisschen an einer guten Batterie, wo man die Energie laden kann. Sehen Sie dort die Zukunft?
Nein, die Zukunft ist viel einfacher. Wir können in der Schweiz gegen 10 Gigawatt Photovoltaik ins Netz einspeisen und dann muss man langsam mit dem Netzmanagement anfangen, vielleicht schon etwas früher. Das ist aber recht einfach. Die Schweiz hat für die Integration von erneuerbaren Energien wahrscheinlich das beste Netz der Welt. Wir haben nämlich große Speichermöglichkeiten. Nehmen Sie ein anderes Land, beispielsweise Dänemark mit sehr viel Wind. Dänemark hat im Moment 30% Wind im Schnitt, geht auf 50% Wind im Schnitt und hat Zeiten, wo sie mehr Windstrom im Netz haben, als sie brauchen können. Dann muss man noch zahlen, damit man einspeisen darf. Solche Länder haben es viel schwieriger, diese unstetig anfallenden Energien auszugleichen. In der Schweiz ist das sehr einfach. Wir werden die Strombatterie für Europa sein. Wir werden sehr viel Geld verdienen und mit den erneuerbaren Energien, die unstetig sind, da werden wir ein Bombengeschäft machen.
Sagt Thomas Mundwiler, Berner Solarenergie-Pionier und Professor für Photovoltaik an der Berner Fachhochschule.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Montag, 31. Januar. In der Redaktion waren Michael Spahr und Cheyenne Mackay. Das Rabe Info gibt's als Podcast auf rabe.ch und die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie morgen wieder um 11 Uhr hier auf diesem Sender. Ich sage jetzt Tschüss und habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.